Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Beim Podcast heute ist einiges anders, der wurde nämlich live aufgenommen und den Mitschnitt hören Sie hier. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Heute mal ganz anders. Normal verstecken wir uns im Podcast-Studio in Lechhausen. Heute sind wir mal ganz mittendrin in der Maxstraße in unserem schönen neuen Store, finde ich. Echt gut geworden, vor allem wenn man weiß, wie er vorher aussah. Und schön, dass Sie alle da sind. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, IV-Fans ganz klar zu sehen mit IV-Puddies und es wurde auch schon bemängelt, dass hier ein bisschen wenig IV-Deko rumhängt. Da werden wir uns das nächste Mal dran halten, dass das behoben wird, dieses Problem. Wir haben auch da unseren stellvertretenden Chefredakteur, der sitzt ganz bescheiden in der letzten Reihe, Roland Mitterbauer. Ein, zwei Kolleginnen und Kollegen sind auch da. Aber der Mann, um den es hier geht, der sitzt in der Mitte und da sind wir ganz gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Dennis Endras, IV-Spieler. Willkommen.
Ja, danke schön. Freut mich, dass ich da sein darf.
Das war jetzt eine starke Untertreibung oder hat viel ausgespart, weil du bist nicht nur IV-Spieler, du bist zweifacher deutscher Meister, warst zweimal Vizemeister, warst der wertvollste Spieler bei der WM 2010 und hast auch noch Silber bei Olympia 2018 geholt, also eine ganze Menge.
Ja, war eine schöne Reise, glaube ich.
Ja. Jetzt bist du 38, kannst auf eine lange und spannende Karriere zurückblicken, spielst jetzt wieder für den AEV und uns interessiert heute ganz viel über dich. Also wir wollen wissen, wie tickst du sportlich, wie waren deine Anfänge? Gab es vielleicht auch mal Zweifel, dass du dir gedacht hast, boah nee, vielleicht ist der Sport doch nichts für mich, doch zu rau, doch zu hart, doch nicht erfolgreich genug? Wir wollen aber auch wissen, wie du privat tickst. Du hast dich ja schon öfter zu deiner neuen alten Heimat Augsburg bekannt und das heißt Allgäu, das will was heißen. Ich komme selber aus dem Allgäu und bin auch so ein bisschen im Zwiespalt. Genau, und darüber reden wir. Wahrscheinlich eine gute Stunde. Am Ende wird es auch noch die Möglichkeit geben, natürlich fürs Publikum Fragen zu stellen, wenn es welche geben sollte. Und darauf freuen wir uns. Weil ich mich nicht gut mit Eishockey auskennen. Auch das muss ich gleich sagen. Haben wir einen Mann an der Rechten, der selber früher erfolgreich Eishockey gespielt hat und das auch noch bei den Augsburger Panthern. Passt also wunderbar. Heute ist er stellvertretender Leiter der Digitalredaktion, hätte ich fast gesagt. Sportredaktion natürlich. Und das ist Milan Sacco. Hi Milan.
Grüß euch, servus miteinander.
Jetzt sitzen wir drei hier. Eins habe ich noch vergessen bei der Vorstellung. Du bist nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch so ein bisschen der Team-Opa, oder? Bei euch im Team.
Es geht also, ja gut los hier.
mit Trevelyan, glaube ich, zusammen. Hat sich für dich einiges verändert zu deinem früheren Ich, als du vor vielleicht 10, 15 Jahren auf dem Eis standest?
Ja klar, logisch. Umso älter man wird, umso mehr hat man erlebt, umso mehr kann man Sachen anders wahrnehmen, glaube ich. Die Kabine wird immer jünger, wenn dann Mitspieler reinkommen, die gerade einen Führerschein machen und die Fotos mitbringen, wo sie 4 Jahre alt waren und ja, du schon damals ihnen das Trikot unterschrieben hast, dann kommt man langsam ins Grübeln, wie lange das Ganze noch geht. Aber ist natürlich unglaublich schön und aber ist auch immer eine Herausforderung, weil die Jungs von heute, die reden doch über ganz andere Themen, wie wenn man dann doch ein bisschen älter ist. Darum habe ich schon mal gesagt, das ist eigentlich die beste Investition meines Lebens, sind Noise Cancelling Kopfhörer, dass man da auch mal Sachen ausblenden kann.
Stark, okay, da sind wir sehr gespannt, was du uns später noch dazu erzählst, auch zum Umgang mit jungen Spielern, auch zu deiner Planung für nach der Karriere, die ja irgendwann demnächst vielleicht anstehen könnte. Ein Schritt noch kurz zurück, ihr zwei, ihr seid euch ja nicht fremd, ihr kennt euch schon lang. Und da würde ich gerne wissen, woher eigentlich? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, Milan kenne ich schon lange. Also meine ersten Jahre beim AEV waren ja auch schon eine Weile her. Da war ich, erstmal war ich da mit 18, dann war ich nochmal kurz weg, dann mit 23 nochmal zurückgekommen als Nummer 1 dann. Und all die Jahre haben wir mit Milan ein gutes Verhältnis geprägt, glaube ich. Und haben uns natürlich oft über das Eishockey unterhalten, über unterschiedliche Themen, ein oder andere Interview natürlich schon mit Milan gehabt. Und es ist immer schön, mit Milan zu reden, einfach weil er einfach den Eishockey-Verstand mitbringt. Dem ist einfach auf dem Herzen liegt. Er weiß, wie sich Spieler nach Niederlagen fühlen. Er weiß, wie es nach Siegen ausschaut in der Kabine. Und deshalb ist es immer schön, mit Milan zu reden, weil er einfach, wie ich gesagt habe, das Know-how mitbringt.
Milan, vielleicht kurze Frage an dich. Wart ihr auch mal in der Kneipe oder so zusammen? Also ging es auch mal über den SMS-Kontakt hinaus?
Das weniger, aber ich kann mich auch noch erinnern, als der Dennis damals in der Saison, es war vor der Vizemeistersaison, auch die Nummer 1 werden sollte, waren ja viele Leute skeptisch auch. Kann das so ein junger Mann schaffen, die Nummer 1 zu sein? Wir waren in der Redaktion auch skeptisch und haben nicht gesagt, klar, der Dennis packt das. Aber es war sehr schnell zu sehen, dass da Mitchell ein gutes Auge hatte, ein gutes Händchen, die ich ausgesucht hatte. Und ich weiß auch noch, bei der WM in Deutschland war dann ja wirklich ein Riesenhype um die deutsche Mannschaft, Eröffnungsspiel in der Arena auf Schalke. Ich glaube, du warst da das beste Spieler ausgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin da irgendwo in Reihe 68 oben im Pressbereich gesessen und habe geschrieben. Und auch während der ganzen WM, wir haben damals so ein WM-Tagebuch gemacht und schreibt natürlich nicht der Spieler und schickt es einem dann, sondern wir haben miteinander gesprochen und dann habe ich gesagt, soll ich es dir nochmal schicken, lies nochmal drüber, Dennis, wenn du das machst, dann passt es schon, ja. Also es war irgendwo immer eine Basis, dass er gewusst hat, der wird mir irgendwie nicht in die Pfanne hauen jetzt oder irgendeinen Mist schreiben, sondern der kennt sich halbwegs aus und ich glaube, das war die Basis. Dann war er lange weg in Mannheim, aber über die Nationalmannschaft ist halt auch immer der Kontakt bestehen geblieben, auch wenn es nur sporadisch war, aber ja, so über die Jahre. Und das ist, und sein Vater kenne ich, gegen den habe ich gespielt, der ist noch aus Sonthofen. Also es ist eine gute Arbeitsbeziehung, vielleicht ein bisschen mehr.
Gegen den Vater vom Dennis, gab es auch mal einen Check oder irgendwas Raueres vielleicht?
Naja, also da ist es in meiner Erinnerung leider nicht mehr da. Also wir waren bestimmt alle ganz fair miteinander umgegangen.
Ganz bestimmt, was ich so gehört habe, glaube ich das sofort. Wir schauen jetzt aber erstmal zum Aktuellen. Und da übergebe ich gleich wieder an Milan, weil der kennt sich natürlich besser aus. Die Saison hat begonnen, das weiß ich zumindest. Sie hat auch nicht so ganz gut begonnen. Aber Milan, du hast ein paar Fragen dafür vorbereitet.
Ja, es ist mit zwei Niederlagen losgegangen, mit einem 3-4 in Wolfsburg und einem 2-3 zu Hause gegen Frankfurt. Wie siehst du die Panther jetzt mal nach zwei Spielen mit 18 Neuzugängen? Was sagst du zur Mannschaft?
Ja gut, es waren jetzt zwei Pflichtspiele, aber wir sind natürlich schon eine ganze Weile auf dem Eis, haben schon das ein oder andere Spiel mehr bestritten gemeinsam. Aber natürlich dreht sich dann immer alles um die Hauptrunde und ich glaube, die zwei Spiele, ich glaube, das Sonntagsspiel zu Hause macht ein bisschen Hoffnung auf mehr vielleicht. Wir haben sehr viele neue, wir haben eine gute Mischung an Ausländern und Deutschen. Ich glaube, wenn man sich die deutsche Fraktion anschaut im Team, ist die Zahl enorm gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren, was auch einfach immer gut ist fürs Klima in der Mannschaft, weil man doch mit den deutschen Spielern einfach allein der Sprache schon halber einfach ganz aus dem Herzen leichter reden kann. Viele der deutschen Spieler kenne ich schon lang, ob es ein Tim Schüle ist, ein Heini, ein Renner, Max. Das ist immer schön, wenn man sich dann wieder sieht und dann gemeinsam darauf hinarbeitet, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Natürlich Neuzugänge, wenn man da jemand ansprechen muss, ist natürlich unsere erste Reihe, die überzeugt hat jetzt am Wochenende mit den zwei Finnen. Nachnamen lasse ich jetzt.
Hakulinen und Karjalainen.
Genau.
Ne? Ja.
Und Esposito.
Esposito, ja, das ist ein bekannter Name.
Esposito, das hat ja ein Lied auch. Und macht unglaublich viel Spaß, den Jungs zuzuschauen. Ich glaube, dieser Kampfgeist im ersten Spiel schon ist schon ein bisschen auf die Ränge wieder übergeschwappt. Das haben wir uns ja dieses Jahr auch groß auf die Fahne geschrieben, dass wir die Einheit wieder schaffen wollen zwischen Mannschaft und Fans, weil es einfach so für alle Beteiligten am meisten Spaß macht, ins Stadion zu kommen einfach. Mhm. Und ich glaube, ja, wir haben 0 Punkte, aber wie gesagt, es hätte auch der ein oder andere Punkt mehr sein können, haben wir aber nicht, aber trotzdem sind wir, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, einigermaßen zufrieden im ersten Wochenende.
Wo hakt es denn noch, was glaubst du? Denn der Trainer hat auch gesagt, vielleicht noch in der Defensive, vielleicht seid ihr da noch ein bisschen zu sorglos oder was glaubst du denn, was kann man denn jetzt noch kurzfristig oder sollte man kurzfristig verbessern?
Ich glaube, die beste Lösung für uns, wenn der Dagi Wasowski jetzt wieder zurückkommt, das ist natürlich ein harter Schlag ins Gesicht, jetzt so vor so einer Saison so einen Ausfall hinzunehmen, auch dann in einem Spiel in Peiting, das ist natürlich auch bitter. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit der Nachverpflichtung auch von dem Finnen, Otso, Vorname habe ich schon raus, einfach einen Spieler geholt, der die Lücke gut füllen kann und der uns dann auch hinten ein bisschen mehr Tiefe gibt als noch zuvor. Wenn du null Punkte hast, ist natürlich logisch, dass irgendwo Baustellen sind. Aber wir sind so früh in der Saison. Ich glaube, das Trainerteam wird uns jetzt wieder gut vorbereiten auf die anstehenden Aufgaben. Die Baustellen, die wir haben, werden wir versuchen, zu schließen. Und dann natürlich auch, wäre mal ganz schön, jetzt auch mit einer Führung zu spielen. Ich glaube, das gibt auch immer ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn du zweimal 3-0 hinten bist, ist es extrem schwer, in jeder Liga auf der ganzen Welt da noch zurückzukommen. Wir haben Moral bewiesen, aber dann, dass es dann am Ende reicht, war dann einfach das 3-0 einfach zu hoch.
Blicken wir trotzdem noch mal kurz auf den Sommer zurück. Im Fußball sagt man so, zweite Liga kann auch mal gut tun, um sich zu sammeln. Gab vielleicht auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, wenn sie jetzt mal runtergehen, auch nicht so tragisch, die Panther, um sich da neu zu formieren und dann wieder durchzustarten. Wie siehst du das? Besser so, dass ihr drin geblieben seid? Wie hast du so den Sommer erlebt?
Hundertprozentig besser, dass wir drin geblieben sind. Paradebeispiel Kassel Huskies. War natürlich die letzten Jahre immer haushoher Favorit, die Liga zu gewinnen, um aufzusteigen. Sind jetzt immer noch in der zweiten Liga. Also im Sport, man kann nie was planen. Auch nach unserer Saison letztes Jahr haben viele gesagt, jetzt seid ihr weg. Und dann sage ich aber, lass doch die Runden erstmal spielen. Wer weiß, was da passiert. Wir haben ja auch schon einiges hier in Augsburg erlebt, wie weit so eine Reise gehen kann für einen Underdog. Und dass halt dann Mannschaften wie Ravensburg oder Bad Nauheim uns mehr oder weniger so den Arsch retten, dass wir in der Liga bleiben. Das schreibt einfach der Sport, auch mit der Geschichte mit dem Trainer, mit dem Herr Russell. Aber auf jeden Fall, ich spreche für alle, sind wir heilfroh, dass wir nach wie vor das DL-Logo auf dem Eis zu sehen haben.
Ja. Weil es war ja für etliche Spieler die Frage auch für einen Sam Soramis, der hat ja einen Zweijahresvertrag, der hätte für die zweite Liga nicht gegolten, der wäre mit Sicherheit weggegangen, was ja auch vernünftig gewesen wäre, was sollen Nationalspieler in der zweiten Liga. Was war das für ein Gefühl oder der Moment, wo klar war, okay, das Finale sieht so aus und Kassel kann nicht mehr aufsteigen. Beschreib das doch mal kurz.
Ja, es gibt ja die wunderschöne App Flashscore. Da kann man ja sämtliche Ergebnisse nachschauen auf der ganzen Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem letzten Spiel Nauheim-Kassel saß ich das ganze Spiel am Handy auf der Terrasse und habe in das Handy reingeschaut. Und 1-0, 2-0, 3-0, nein, das gibt's ja nicht. Also das war ein Geschenk, habe ich gedacht. Aber das, ja, man glaubt es dann wirklich erst, wenn da steht, Spiel beendet. Und wo das dann aus war, das Spiel, kam meine Frau ums Eck auch komplett nass geschwitzt. Die war auch oben am Handy im ersten Stock und hat das Ganze natürlich auch verfolgt. Und dann war natürlich erstmal eine große Erleichterung, erstmal ein großes Durchatmen. Weil ich glaube einfach, das betrifft ja nicht nur den einzelnen Spieler, sondern da hängt ja viel dahinter, ob das die Mitarbeiter im Büro sind, ob das die Fans sind, ob das die ganze Stadt ist. Das ist Gründungsmitglied der DEL. Dieses Jahr gehen wir die 30. Saison in der DEL. Also das sind lauter so Dinge, die man im Hinterkopf hatte. Und wir sind jetzt einfach froh, dass wir nur dabei sind. Und wie gesagt, das sind Erfahrungen, die auf der anderen Seite sehr geprägt haben, wo man sehr viel dazugelernt hat. Aber brauchen tun wir es jetzt nicht mehr.
Du hast mir auch erzählt, so mal während der letzten Saison, ja, so ein, zwei Niederlage, die kann man schon abschütteln und da geht man aus der Kabine raus und vergessen. Aber ich glaube, letzte Saison, wenn man immer wieder auf die Mütze bekommt, konnte man das auch mal nicht mehr ablegen einfach und hat auch diese Sachen mit nach Hause genommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ein Fan ins Stadion geht, der sieht uns 60 Minuten und dann heißt der Spieler XY, im Fall der Spieler Endras, so und so. Aber für uns ist das ja mehr wie ein Job. Also für uns ist das ja, wir sind ja nicht nur der Spieler, wir sind ja auch Mensch. Und dementsprechend, wenn einem irgendwas am Herzen liegt, wie die Zukunft eines Vereins, dann nimmt man das natürlich mit nach Hause. Man ist daheim schlecht drauf. Man ist vielleicht ein schlechter Papa. Man ist ein schlechter Ehemann. Nur weil man im Sport, einfach ein bisschen hinterherhinkt. Und das sind Sachen, die einen sehr prägen, die einen sehr belasten natürlich auch. Es ist natürlich auch so, wenn wir absteigen oder wenn ein Verein absteigt, dann ist, ich sag's immer, das klingt ein bisschen banal, aber der Fan kommt nächstes Jahr und schaut sich die zweite Liga im gleichen Stadion an. Und für die Jungs, die gerade aus Amerika kommen oder auch deutsche Spieler. Das heißt, wir müssen die Kinder aus dem Kindergarten nehmen oder Schule wechseln. Das sind lauter Themen, die nicht ganz leicht sind, oder deine Frau muss ja auch wieder eine neue Arbeitsstelle suchen. Das ist ein riesen Rattenschwanz, der da hinten dranhängt, und das willst du einfach nicht. Du willst erstmal Erfolg haben im Sport und du willst natürlich auch für deine Familie das Beste, und 100-mal umzuziehen ist, glaube ich, nicht das Beste.
Du hast die Finanzen angesprochen, da will ich natürlich mehr wissen. Was macht es denn finanziell aus, erste, zweite Liga?
Ja, da brauchen wir nicht reden, das ist ein Riesensprung. Also ich glaube, allein die Fernsehgelder fallen weg, die Medienpräsenz ist geringer. Du spielst nicht gegen die Kölner Haie, du spielst vielleicht gegen Weiden. Also das ist, sind einfach Sachen, die ja, in jedem Geldbeutel, die man in jedem Geldbeutel merkt. Aber auch als Spieler natürlich ist es genau das Gleiche. Du willst natürlich höchstmöglich, so lange wie möglich spielen. Und in meinem Fall ist es natürlich auch so, ich wollte meine Karriere immer in der DL beenden, weil ich da die letzten gefühlt 20 Jahre aktiv war, und dementsprechend ja, sind wir mit dem blauen Auge davonkommen, glaube ich, mit dem größten blauen Auge, den man sich im Sport vorstellen kann, glaube ich. Und jetzt müssen wir einfach nach vorne schauen und aus den Sachen lernen, aus der Vergangenheit lernen, und dann einfach hoffen, dass dies ja besser wird.
Ist also nochmal gut gegangen. Wie sieht's denn im Geldbeutel dann jetzt aus bei dir, wenn wir jetzt reinschauen würden?
Hier sind genau 5 Euro dabei, weil meine Frau war vorher einkaufen.
Okay. Wir schauen zu den Augsburger Panthern. Du hast es schon angesprochen, Gründungsmitglied. Milan weiß jede Menge über die Augsburger Panther, du auch. Ich nicht, ich muss ablesen. Was ich weiß, dass du schon 2008 bis 2011 bei den Augsburger Panthern gespielt hast. Jetzt seit 2022 wieder. Erinnerst du dich noch dran an den ersten Moment oder die ersten Momente, als du damals 2008 nach Augsburg gekommen bist, vielleicht zum ersten Mal aufs Eis bist, vielleicht zum ersten Mal durch die Stadt? Was hast du da im Gedächtnis noch?
Ja klar, das sind natürlich Momente, die vergisst man nicht. Jeder Spieler, jeder Nachwuchsspieler möchte irgendwann seinen Fuß in die DL setzen, und wenn es dann soweit ist, das erste Training steht an, man kann eigentlich nicht schlafen, eine Woche davor schon, man kann nicht schlafen. Und ich weiß noch, damals saß ich in der Kabine neben Manuel Kofler, ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, und ich hatte so Durst nach dem Training, habe mich aber nicht getraut, an den Kühlschrank zu gehen. Bis ich mich dann überwunden habe und gesagt, Sie, Herr Kofler, dann hat er mir angeschaut, spinnst du, hat er gesagt, du kannst ruhig du sagen, aber das war einfach dann der Respekt, den ich hatte vor diesen Spielern, die schon lange in der Liga spielen oder spielten, und ich glaube, ein gewisser Respekt ist auch Grundvoraussetzung, dass man den Schritt dann auch schafft, aber natürlich, wenn ich dazu zurückdenke, das war ein Steffen Tölzer, war 18, ein Patrick Busasch war 18, ein Roland Meyer war da, das war einfach so eine lustige Truppe, und damals war es ganz anders. Du warst 18, hattest keine große Verantwortung, wie der Verein jetzt spielen wird. Du warst mehr oder weniger vogelfrei. Wir sind oft um die Häuser gezogen, wie man das halt mit 18 so macht. Hatten riesen Spaß, und nach wie vor freut es mich, wenn ich die Jungs immer sehe. Und dieses Freiheitsgefühl ändert sich dann, umso länger die Reise geht, umso mehr Verantwortung man kriegt. Aber natürlich, ich möchte keine Sekunde zu keiner Zeit vermissen wollen.
Weißt du noch, wo ihr da um die Häuser gezogen seid damals?
Gibt's das noch? Damals war es Motown, Peaches natürlich, Yum Club, den gibt's glaube ich nicht mehr, das ist glaube ich anders.
Kantine jetzt, ne?
Da kennst ja. du die wieder aus.
Ja, nicht persönlich von meinen Töchtern, weil die da hingehen. Ja, nee. Aber ich nehme mal, um die Häuser gezogen ist auch, wir sind ja hier jetzt in der Maxstraße, war auch Maxstraße damals schon, oder?
Und das Hotel vorne, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, hat auch noch anders geheißen.
Ja, genau.
Ja. Nee, also war eine unglaublich schöne Zeit, und ich glaube, jede Phase im Leben hat natürlich seine Besonderheit. Mit 18 hast du halt einfach Spaß. Ich war damals das erste Mal von zu Hause weg. Natürlich war das auch ein kleiner Freifahrtschein, um jetzt mal ein bisschen länger wegzubleiben. Und dementsprechend war das eine unglaublich schöne Zeit.
Du hast schon gesagt, du hast damals dann einen Kameraden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, gesiezt. Ist es jetzt, wo du der fast Teamälteste bist, andersrum manchmal?
Ja, das würde ich mir manchmal wünschen. Jetzt, mittlerweile sind die Jungs ja ein bisschen frecher, was natürlich auch schön ist, was lustig ist, was so eine Mannschaft auch braucht. Das war der Kofler damals, und ich weiß jedes Mal, wenn das ist der Co-Trainer in Nürnberg jetzt, und wenn ich ihn jetzt sehe mit Anzug und was ich mit ihm alles erlebt habe, abends vor allem, dann ist immer so ein kleines Schmunzeln auf beiden Gesichtern zu sehen. Ist einfach schön, verbindet, man vergisst die gemeinsame Zeit nicht, das zeichnet, glaube ich, den Sport oder generell den Eishockeysport aus. Und ja, wie gesagt, die Jungen werden immer frecher. wären auch ein bisschen zu sehr gepudert vielleicht. Ich weiß, damals war noch ein älterer Betreuer da, Josef Bogdan. Wenn du da hingegangen bist, hat er gesagt, Josef, jetzt wäre es mal wieder Zeit für einen neuen Schläger. Und dann hat er gesagt, hau ab. Hat er mit seinem slowakischen Dialekt gesagt, erstmal spielen, dann Schläger. Und aber wie gesagt, das war einfach eine andere Zeit auch. Natürlich jetzt mit der DNL haben die Jungs ganz andere Voraussetzungen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Wir mussten uns das alles noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob mehr erarbeiten das richtige Wort ist, sondern vielleicht mehr, noch mehr wollen, weil du einfach die Chance, in der DL zu spielen, viel schwerer bekommen hast wie heutzutage. Vor allem, wenn man aus Sonthofen kommt, aus der Bayernliga.
Kleine Anekdote auch, also als ich junger Spieler war, zum Werner Gahl hingegangen, habe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht, war seine Antwort. Und ich war dann halt hier und dann war ich in der zweiten Liga in Waldkraiburg und bin dann nochmal wieder zurückgekommen als Konkursmasse zum Club. Und auf einmal hat man dann wieder ein anderes Standing, ist ein paar Jahre älter, ist ein Spieler, der zurückkommt und ja, Milan, hier, da, welchen Schläger brauchst du hier, dieses, jenes, das. Also man muss sich sein Standing in der Mannschaft lassen arbeiten, das ist ganz normal.
Ja, muss ich es arbeiten und ich glaube, ich bin fest überzeugt, wie man es in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Ich glaube, wenn man, ist ja nicht nur im Sport, ist ja auch das Leben genauso, wenn man anständig durchs Leben geht, dann geht die eine oder andere Tür vielleicht öfter auf oder mehr auf oder man bekommt auch den einen oder anderen Schläger mehr.
Wir schauen zurück in die Gegenwart und gerade ich glaube im Publikum sind viele echte Profis, die wissen das alles schon, die können ja jetzt dann kurz zu weghören, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast im Nachhinein anhören, interessiert es vielleicht auch. Mich würde interessieren, wie ist denn dieses Team, der Augsburger Panther im Moment? Was sind das für Typen? Mit wem kommst du vielleicht gut klar? Hast du echte Freunde gefunden?
Ja klar, also ich meine, ganz unterschiedliche Charaktere. Wir haben ruhige, Mitchell ist ein ruhiger Typ. Dann hast du die Finnen, die eigentlich ruhig sind, aber auf dem Player das erste Mal aufgeblüht sind. Und solche Ereignisse schweißen dann einfach zusammen. Also wie gesagt, die Jungen sind anders, es ist immer... Die Jungen sind auch nicht, in der Mannschaft sagt man immer, oh, da bilden sich Gruppen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Wenn ich in Finnland gespielt habe, wäre ich froh gewesen, wenn noch ein anderer Deutscher da gewesen wäre und hätte mich ein bisschen mit ihm connecten können. Also man sieht schon, die Finnen reden halt viel miteinander. Natürlich ist ja ganz klar, die anderen Ausländer, aber bis jetzt muss ich wirklich sagen, die Teamchemie stimmt. Jeder lacht miteinander, jeder redet miteinander. Jeder nimmt den anderen auch mal hops und jeder lacht drüber auch. Natürlich muss man hier auch wieder aufpassen, mit wem man was machen kann. Aber gesunder Menschenverstand hilft da ja auch schon ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, wir haben eine gute Mischung. Die Deutschen haben wir vorher schon angesprochen. Die Ausländer haben sich gut eingefügt, haben gut eingelebt. Da ist es immer gut, wenn man gerade so viele neue hat, dass man auch mehrere Wochen Vorbereitung hat. Ist nie leicht, wenn du in ein ganz neues Land kommst und dann bist du erstmal alleine, die Mädels oder die Frauen von den Spielern kommen immer erst, wenn die Saison losgeht, dass die Jungs sich gut auf die Vorbereitung konzentrieren können und man merkt es dann schon, umso mehr sie da sind, umso länger die Frauen da sind, umso mehr tauen sie dann auch auf, weil sie sich dann auch einfach mehr zu Hause fühlen, ist ja ganz klar.
Was war da mit den Finnen auf dem Plärrer?
Ja, einer war, also so ein Bierzelt ist ja anstrengend, da kann man schon mal einschlafen.
Echt, oder?
Ja, man munkelt. Aber das zeichnet ja auch ein Team aus, dass man dann denjenigen gut nach Hause bringt, dass man weiß, dass er gut schläft und dass er auch weiß, wann am nächsten Tag Training ist.
Aber Details wirst du nicht verraten?
Das reicht jetzt, glaube ich.
Okay. Ausschlussverfahren. Hast du auch sowas wie einen besten Freund, also wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, einen musst du auf eine einsame Insel mitnehmen, wen würdest du nehmen? Sonst würdest du dich rausreden, wenn ich das sich so stellt.
Also ich bin ja auch generell ein ruhiger Typ. Es gibt natürlich manche, die reden 24 Stunden am Tag, den würde ich jetzt daheim lassen. Deswegen würde ich einen Sam Soramis mitnehmen, glaube ich, weil er einfach ein anständiger Junge ist, hat Anstand, wie ich gesagt habe. Er ist ordentlich, ich weiß nicht, ob man auf einer einsamen Insel ordentlich sein muss, aber das ist auf jeden Fall ein Typ, den kannst du um dich rum haben, der nervt dich nicht irgendwann, weil er genau weiß, okay, Dennis, jetzt will er seine Ruhe haben, jetzt geht irgendwann ein bisschen weiter weg. Und genau, ansonsten, den könnte ich noch mitnehmen. Ja, das war's schon, glaube ich.
Also so viele kommen dann doch nicht in Frage.
Ja, nee, das ist, man kommt ja mit jedem aus und manchen kennt man schon ein bisschen länger. Ich kenne Sam schon aus Zeiten aus Mannheim, kenne ich ihn schon, ich kenne den Papa sehr gut und weiß natürlich aus welchem Elternhaus kommen, dass das alles passt. Und ja, also die Jungen wären mir zu anstrengend, die Ausländer auf einer einsamen Insel muss ich kein Englisch reden, von dem her nehme ich lieber einen Deutschen mit und Finnen mit, der recht ruhig ist.
Du bist jetzt 38, du hast ja auch gesagt, dass du mit 38 natürlich anders trainierst und arbeitest auf dem Eis wie mit 18, ganz klar, schilder das doch mal, was ist jetzt anders als zum Beginn oder Mitte deiner Karriere, wie?
Ja. Ja, ist ja so, wenn du 18 bist, dann hast du erstmal Energie ohne Ende. Ist ja klar, ist wie so ein kleiner Hamster, der nicht aufhört zu rennen. Das sind einfach so Kleinigkeiten. Wenn du 18 bist, bleibst du ewig auf dem Eis, schießt umeinander, machst das und jenes, gehst stundenlang in den Kraftraum und weißt eigentlich gar nicht, wohin mit der Energie, gehst dann noch in die Stadt, Stunden rumlaufen, Kaffee trinken, essen und Mädels hier, Mädels da, dann gehst du abends weg. Und du bist ja nicht nur die Stunde oder die 3-4 Stunden, die du im Stadion bist, Sportler, sondern du bist ja eigentlich im Richtigen, musst du das Leben lang, dein ganzes Leben lang, den ganzen Tag Sportler sein, um Erfolg zu haben. Und wenn du mal ein bisschen älter bist, dann weißt du einfach, wie du auf deinen Körper hören musst. Wenn dein Körper sagt, du Dennis, jetzt reicht's, dann musst du auch ehrlich zu dir sein, auch wenn es gerade im Kraftraum muss sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt mach ich lieber was ein bisschen regenerativ, geh vielleicht ein bisschen aufs Fahrrad. Oder nutzt auch, mittlerweile gibt es ja Sachen, das gab es ja früher gar nicht. Recovery Boots, Strom, Schockwelle, da könnt ihr mich den ganzen Tag, könnt ihr mich da irgendwo runterlegen und abschießen lassen und Strom und dies und das. Aber ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass du dir selber treu bleibst, dass du irgendwann in deiner Karriere einen Weg findest, der dir gut tut. Und musst du dann auch knallhart durchziehen. Also es geht morgen los und hört abends auf, glaube ich.
Am Morgen los, ich glaube, das ist das Stichwort. Wann stehst du denn auf?
Ja, ich bin ein sehr früher Mensch, also im Sommer stehe ich um 5 Uhr auf. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich mein ganzes Workout schon hinter mir habe. Wenn der Tag losgeht, glaube ich, hat man einfach was vom Tag. Ich bin keiner, der lang schläft. Und unter der Saison natürlich mit einem kleinen Kind zu Hause ist dann 6 Uhr, 6.30 ist dann Wake-up-Call. Und dann will er natürlich ein bisschen was vom Papa noch haben, bevor der Papa ins Stadion geht oder er dann mittlerweile jetzt im Kindergarten. Aber bin ein Morgenmensch. Aber nimm mir dann auch untertags, gerade während der Saison muss ich auch den Hut von meiner Frau ziehen, die mich da gut unterstützt, gibt mir den Freiraum auch mal einen Mittagsschlaf zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du am Freitag in Wolfsburg spielst um 7:30 und du kommst am Samstagmorgen um 6 Uhr heim und dann sperrst die Haustür auf und dann, oh, Papa da, ist ja wunderschön natürlich. Aber du denkst ja, da ist natürlich schon wieder was geboten. Also dann bin ich schon recht froh, wenn sie dann den Kleinen nimmt. Auch mal ein bisschen aus dem Haus geht, dass er noch 1-2 Stunden schlafen kann und dann haben wir eh schon wieder Training. Also ich glaube, du brauchst schon oder du musst schon, wenn du eine Familie hast, eine Einheit sein, um erstmal so lange zu spielen und dann natürlich auch gesund zu bleiben und auch einmal die Zeiten zu nutzen, die du dann bekommst, um mal durchzuschnaufen.
Aber du hast mir auch mal erzählt, du machst so Sachen wie Yoga und solche Dinge, ne? Einfach weil ein Torhüter muss ja wahnsinnig beweglich sein, ja, muss ja schon einen Spagat machen können, mit den Beinen schon an viel arbeiten. Erzähl mal, was machst du da zusätzlich, also zu dem, was auf dem Eis passiert und dort im Kraftraum?
Wenn man sich vor unser Tag ist, wir gehen um 10 aufs Eis, wir müssen um 8:30 muss jeder da sein, um 9 beginnt immer die Fitnesseinheit. Auch hier bin ich immer ziemlich der Erste in der Kabine, ich möchte mein Zeug vorher erledigen. Wie gesagt, ich bin ein ruhiger Typ, ich möchte nicht mein Workout machen, wenn da 30 Mann im Kraftraum rumrasen und laute Musik spielen würde, ich möchte mich auf meine Sachen konzentrieren können. Jeder Tag beginnt bei mir eigentlich mit Yoga. Ich habe da so ein kleines Programm selber zusammengestellt, auch hier tagtäglich, am besten 2-mal, morgens und abends. Und das hilft mir einfach, geschmeidig zu bleiben. Das hilft mir auch zu regenerieren und einfach auch abzuschalten von dem hektischen Job, der es dann letztendlich doch ist.
Ganz schöner Kontrast eigentlich, oder? Yoga und Eishockey, weich und hart.
Ja, anspannen, entspannen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, es gibt unglaublich viele, die rennen und rennen und rennen, aber finden ihre Pause nicht. Und die rennen und dann ist irgendwann aus. Und ich glaube, du musst, das ist wie im Auto, ich glaube, du musst Auto auch mal zum Kundendienst. Und den Kundendienst nimmst du dir halt tagtäglich, um einfach mithalten zu können mit den Jungen, die noch diese ganze Energie haben. Auch natürlich ist es immer ein Konkurrenzkampf auch, den das Geschäft auch belebt natürlich, aber den vergisst du ja auch nicht. Und jede Minute, die du was machst und dein Konkurrent vielleicht nicht, spricht ganz klar für dich, glaube ich.
Und das kann man sich dann so vorstellen, dass du dir so ein Räucherstäbchen anzündest, vielleicht meditative Musik auflegst.
Ja, klar, logisch. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit Buddhismus beschäftigt. Ich glaube, das ist ein Thema, was ich jedem Sportler nahe bringen kann, ist die Zeit, sich zu nehmen, auch mal zu meditieren. Das ist teilweise in so einer Eishockey-Kabine immer lächerlich gemacht. Da zockt ja da und atmet. Aber wenn man den Jungs mal den Hintergrund erklärt und sagt, mach doch mal mit, das sind dann die am nächsten Mal wieder da hocken und mitmachen wollen. Also man merkt einfach diesen Unterschied, wenn man sich wirklich auch mal die Zeit für sich nimmt und einfach mal, in der heutigen Zeit ist so ganz ehrlich, man kann ja, es gibt keinen Menschen, der ruhig sitzen kann. Ob das im Bus ist, wenn du nur in die Stadt fährst, jeder an der Bushaltestelle hat das Handy in der Hand. Also du wirst immer nur eingeballert mit irgendwelchen Medien oder mit was auch immer, Reklamen und keine Ahnung. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach mal hier mal einen Stecker zieht und auch mal bewusst vielleicht auch mal spazieren geht ohne Handy und auch einfach mal so einen Kopf freikriegt, selber über sich selbst nachdenkt. Und mir hat es unglaublich geholfen. Gibt es auch vielen weiter, die offen dafür sind und die nicht offen dafür sind. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer, glaube ich. Und da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Spannend. Also die Wendung habe ich jetzt gar nicht vorhergesehen tatsächlich.
Ja, man lernt nie aus, glaube ich. Das ist immer, das sage ich oft, man sieht immer, oder wenn ein Fan ins Eisstadion geht, der sieht den Spieler XY und denkt, okay, der heute war er scheiße, heute war er gut. Aber wie ich es vorher schon angesprochen habe, da steckt ja mehr dahinter. Man hat als Sportler wie im normalen Berufsleben, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage, auch wenn man einen Tag frei hat, man steht vielleicht mal auf und ist ein bisschen krantig. Und dann ist der Tag nicht so schön, als wenn man aufsteht und aufs Meer blicken kann, glaube ich. Und wie es vorher schon angesprochen, wir sind alles Menschen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und wir müssen auch dann Leistung bringen, wenn es uns mal nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, die ganz große Grund, die ganz große Hürde, glaube ich, wo dann auch die Spreu vom Weizen trennt, wenn es dann in die letzten Profisport-Ecken geht.
Vielleicht da noch ganz kurz eingehakt, also das wird ja wirklich, wenn nur die großen Verletzungen werden kommuniziert, gut, inzwischen leider in dem Oberkörper, Unterkörper, was der Stefan Esch immer gern macht. Nein, die ganze Liga macht das, kann ich verstehen irgendwo. Nein, aber was ich sagen will, es spielen ja bei euch wahnsinnig viele, je länger die Saison geht, der eine hat's da, der andere hat's dort. Ich weiß noch, in den Playoffs habe ich nach dem Spiel ein Spieler, ist mir jetzt entfallen, der Name fällt mir später, wollte ihm die Hand geben und dann sehe ich, hat der eine Riesenpranke, der Daumen dick einbarschen. Was ist denn da? Ja, der Daumen ist gebrochen. Ja, du hast ja gerade gespielt. Die spielen mit gebrochenem Daumen. Also da wird ungefähr die Hand eingetaped, die Hand noch am Schläger festgetaped und dann aufs Eis raus. Ja, das sieht der Fan natürlich nicht. Und der sagt vielleicht höchstens, oh, der war aber heute nicht so gut. Ja, also ihr spielt auch, wenn ihr, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr nicht im Vollbesitz eurer Kräfte seid, weil ihr einfach auch müsst oder weil ihr auch einfach wollt.
Ich glaube auch, das ist richtig. Wir wollen spielen. Es ist nicht so, dass man, weiß nicht, als Spieler, als Sportler, ist es am allerschlimmsten, wenn du nicht spielen kannst. Weil du arbeitest von, in unserem Fall jetzt, April bis zum ersten Ligaspiel, bis September, jeden Tag. Und wenn du dann, wie zum Beispiel ein Herr Wasowski, sich dann am letzten oder am vorletzten Saisonspiel, Vorbereitungsspiel verletzt, da fühlt jeder mit. Also das ist nicht so, sagt er, ah gut, Dagi ist raus, jetzt ist meine Chance. Sondern jeder weiß, den langen Weg des Sommers, der macht nie Spaß, weil du spielst nie im Sommer. Du musst halt deine Hausaufgaben machen, du musst laufen, du musst Krafttraining machen, den ganzen Schmarrn, was dazugehört, aber es macht ja keinen Spaß. Spielen macht Spaß und ich glaube, da unterscheiden sich Eishockeyspieler, klar, Football ist unglaublich, von anderen Sportarten einfach, dass wir spielen wollen und wir nehmen uns auch nicht die Blöße zu sagen, okay, mir tut was weh, aber Trainer, ich spiele. Also das ist schon einfach auch eine Charakterstärke von einem Spieler, glaube ich auch. Ich habe mit einem zusammengespielt, auch im Finne, mit Jonas Lettuvori in Mannheim viele Jahre. Was der sich über die Jahre spritzt, in seinen Körper spritzen hat lassen, nur dass er keinen Schmerz spürt. Also was habe ich nicht gesehen. Das war einfach, ob das Vorbereitungsspiel war, Ligaspiel, Playoffspiel, der war immer gleich, der war einfach da. Und ich glaube, sowas zieht auch eine Mannschaft mit, wenn du siehst, okay, der Junge beißt jetzt wirklich auf die Zähne, jetzt beißen wir alle für ihn oder das schweißt da unglaublich zusammen, als wenn du 20 Weichflöten hast, die sagen, ja, da habe ich Schnupfen, heute lieber mal nicht. Ist ja in der heutigen Zeit auch, ist so eine Grippe ist ja auch nicht ohne, aber ich glaube schon, dass so eine Eishockey-Kabine, auch wenn es nicht immer richtig ist, glaube ich, weil es auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber schon eine eigene Dynamik entwickelt, wenn man dann solche Jungs drin hat.
Hattest du mal eine Verletzung, wo du dir gesagt hast, boah, das ist jetzt grenzwertig, da noch zu spielen?
Ich muss sagen, ich bin mit Verletzungen eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Ich habe immer, ja, was beim Torwart ja nicht ausbleibt, ist immer die Hüftgegend, die Leiste, die zwickt natürlich manchmal. Und Torwart ist auch eine ganz andere Hausnummer als Spieler. Ich glaube, wenn du als Torwart nicht hundertprozentig fit bist, dann hilfst du der Mannschaft nicht. Wenn ein Spieler vielleicht 80% hat, da können die anderen Jungs den mittragen. Aber wenn ein Torwart 90% hat, dann wirst du extrem schwer. Du bist einfach da hinten drin, bist ein Einzelsportler. Du bist einfach ein Einzelsportler. Das wollen die Spieler meistens nicht hören. Aber drum nehmen wir uns heute auch mehr Sachen raus, ein bisschen egoistisch auch, was jetzt nicht arrogant ist, sondern einfach, wir müssen schauen, dass wir 100% hinten drin haben. Dann hat jeder am Abend mehr davon, als wenn wir mit 90% hinten drin spielen. Und wenn du als Torwart irgendwie ein kleines Wehwehchen hat, man kann dann schon mal auf die Zähne beißen, aber du hast es einfach im Hinterkopf und du weißt ganz genau, bei der und der Bewegung, dann wird es eng, dann spielst du auch mit Handbremse. Und ich glaube, kein Team kann sich erlauben, dass ein Torwart hinten drin steht mit Handbremse.
Was meinst du mit Egoismus in dem Zusammenhang?
Ja, Egoismus ist einfach auch mal, man muss auch mal ein bisschen, wie mein Kollege aus einem anderen Sport hat auch schon mal gesagt, da muss einfach Eier haben auch. Muss auch mal zum Trainer sagen können, du Trainer, heute nicht. Also, weil wenn Dienstag ist und Wochenende war hart, wir sind am Sonntag angenommen, wir kommen wieder um 6 Uhr morgens heim, da musst du einfach das Gespräch aussuchen und ein Trainer ist, kann das Ganze verstehen, muss es nicht verstehen, aber ich glaube, du bist mit dir immer am besten dran, wenn du ehrlich bist und ehrlich kommunizierst und die meisten Trainer, wie gesagt, verstehen das und gerade wenn man ein bisschen älter ist, dann hat man eh so ein bisschen nicht Sonderstellung, aber die Trainer wissen auch, wie man sich fühlt, wenn man ein bisschen älter ist. Wenn wir 6-7 Stunden nach Wolfsburg fahren, da steige ich aus dem Bus aus, als hätte ich einen Rollstuhl. Weil das ist einfach, nee, das klingt lustig, aber das ist, du sitzt 7 Stunden und wenn du 7 Stunden nach dem Training sitzt, dann macht alles zu, was du dir am Körper vorstellen kannst. Und das ist auch eine Riesenbelastung, die auch gar nicht so gesehen wird, aber die Reiserei im Eishockey ist nicht zu vergleichen mit der First Class Lufthansa wie beim FC Bayern München. Also das ist schon eine Hausnummer und da muss man dann eben auch finden, dass man den Schlaf findet, dass man, wenn man im Hotel ankommt, dass man seine Sachen macht und sich nicht einfach wieder irgendwo hinlegt und Deutschland sucht den Superstar anschaut, sondern einfach ja auch hier knallhart seinen Stiefel runterzieht, weil man genau weiß, am nächsten Tag dankt es einem der Körper.
Du bist da ziemlich diszipliniert, oder? Auch mit früh schlafen gehen wahrscheinlich genug Schlaf, gesunde Ernährung, die ganze Palette, oder?
Ja, das ist alles, man kann ja den Eishockeysport nicht vom Leben trennen. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen, du musst 24 Stunden am Tag Sportler sein, dass du Erfolg hast, dass du lang spielen kannst, dass du gesund bleibst. Und wie gesagt, das Wort Hausaufgaben ist da ganz groß geschrieben. Und ich glaube, wer Ziele im Leben hat, der macht es gern. Ich glaube, wer weit kommen will, macht es gern. Und wenn jemand happy ist, wo er ist, dann macht das vielleicht nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn man irgendwo hin will, dann muss man da einfach egoistisch sein und sagen, jetzt schauen wir nicht Fernsehen, jetzt mache ich erstmal mein Programm.
Wir machen nochmal eine kurze Zeitreise. Wir waren schon ein bisschen zurück, Augsburg 2008, gehen noch weiter zurück zu den Anfängen. Mal schauen, wie gut dein Gedächtnis ist. Erinnerst du dich an die ersten Momente, als du auf dem Eis standest und so ein bisschen gespielt hast oder einfach nur als Schlittschuh gefahren vielleicht bist?
Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das erste Mal war ich auf dem Eis mit 3. Das wäre jetzt toll, wenn ich mich daran erinnern könnte, aber das gibt's leider nicht. So die ersten Gedanken habe ich einfach, dass ich damals, mein Bruder hat gespielt, der ist 2 Jahre älter. Mein Papa hat gespielt, mein Onkel hat gespielt. Ich musste immer mit ins Eisstadion, weil wir halt meinen Bruder abholen mussten. Und ich wollte nie mit. Es war mir kalt, war langweilig, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und ich wurde damals schon bestochen, mitzugehen mit Keksen. Okay, kriegen Kekse, dann fahre ich mit. Und so ging es dann weiter. Und dann gab es 2 Kekse, wenn ich mal die Schlittschuhe anprobiere. Und dann auf einmal habe ich das Blut geleckt, glaube ich. Das ist eine unglaublich tolle Sportart. Natürlich, wenn du aus einer Familie kommst, wo überall in jedem Raum Schlittschuh stehen, ist ja klar, dass du irgendwann selber anprobierst. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Ich war dann auf dem Eis. Mir war ganz schnell klar, dass ich Torwart werden möchte. Habe ich auch schon öfter gesagt, weil mir damals einfach diese Ausrüstungen super gefallen haben. Für mich waren das Superhelden da draußen mit ihren Masken und ihren großen Schienen und das war einfach was ich auch haben wollte. Und ja, und dann lag an Weihnachten die erste Torwartmaske unterm Christbaum und dann war es um mich geschehen.
Kannst du vielleicht kurz erklären, was du da alles anhast? Sieht ja sehr schwer aus und ich stelle mir auch vor, dass man ganz schön schwitzt unter den Klamotten, oder?
Ja, klar. Also ich meine, auch wenn man da zurückblickt, meine Anfangszeiten hat die Torwartausrüstung 25 Kilo gewogen und jetzt wiegt sie vielleicht 15. Also das ist auch, das Spiel hat sich natürlich genauso weiterentwickelt wie die Ausrüstung. Und gleiche, das ist Paradebeispiel, sind ja die Schläger auch. Ich glaube, früher wusstest du, wenn im Tor stand, okay, der kann schießen, der kann nicht schießen, den fange ich so. Aber mittlerweile mit den Schlägern, das kann ja jeder schießen. Und das macht ja das Spiel umso schöner auch, weil du nie weißt, was kommt jetzt auf dich zugeflogen einfach.
Vielleicht ganz kurze Erklärung für Holzschläger, ja, inzwischen Carbonschläger. Da schnalzt der Puck richtig raus, ne? Also die gehen ja mit der Schaufel aufs Eis und dann so eine Schnalzbewegung und die sind einfach nochmal härter geworden, die Schüsse, also im Vergleich zu früher, ne?
Ja, es sind härter geworden und das ist ja auch so ein Phänomen für mich. Es gibt ja Leute, die schießen nicht hart, aber der Schuss verlässt das Schlägerblatt schneller als bei anderen. Und das ist das, was ein Torwart unglaublich schwer macht. Also oft ist ja auch so, wenn ein Stürmer auf den Verteidiger zuläuft und kurz vor dem Verteidiger schießt und du hast den Puck vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine halbe Sekunde, nicht mal eine halbe Sekunde, ein Hundertstel nicht im Blick, hast eigentlich schon keine Chance mehr. Weil das einfach, die schnalzen die so raus, du siehst teilweise nicht, wann die schießen. Der kommt einfach. Und das ist halt, mittlerweile ist es halt durch die Bank weg, dass halt Jungs einfach schießen können. Und früher hat halt so ein Schläger 50 Euro gekostet und jetzt kostet einer 400. Also das ist halt auch ein kleiner Unterschied.
Ja.
50 Mark.
Wenn du so einen Puck abbekommst, wieder eine Laienfrage, sorry ans Publikum, tut das auch weh?
Weh nicht. Also klar gibt es Stellen, die tun weh. Nicht die Stellen, was ihr jetzt meint, sondern ist natürlich gerade Schulter gegen Schlüsselbein, das ist immer ein bisschen unangenehm. Die Schüsse auf den Kopf, die gehen eigentlich. Klar, die aufs Ohr, die pfeifen ein bisschen nach oder oft riecht man auch den Gummi vom Puck, wenn er so verbrannt riecht. Ja, das gehört dazu, das macht Spaß. Also, wie gesagt, es gibt Schlimmeres.
Du hast ja gesagt, du hast dann ziemlich schnell gemerkt, du machst das gern, kannst das gut auf dem Eis. Gab es auch mal Momente des Zweifelns in deiner Karriere, wo du dir gesagt hast, boah, irgendwie wird mir doch zu viel oder ich bin doch nicht so gut oder was auch immer?
Diese Art von Zweifeln nicht. Ich habe damals auch mit, sag ich mal, 12 bis 16 Inline-Hockey gespielt, als Stürmer. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Da war ich auch eigentlich ganz gut. Jetzt auf einmal Spaß macht, Tore zu schießen, weil ich natürlich die Torhüter kannte, wie sie sich bewegen und das fiel mir irgendwie leicht. Da mit 16 rum war so ein kleiner Knackpunkt, wo ich mir überlegt habe, du vielleicht satt dich nochmal um und mach Stürmer, aber ist dann zum Glück doch nicht so gekommen und wie gesagt, ich bin dankbar für alles, was ich jetzt erlebt habe und rückblickend war das, glaube eine gute Entscheidung und wie gesagt, ich traue dem jetzt nicht nach, dass ich es nicht gemacht habe.
Wir gehen ein bisschen zurück wieder. Du warst auch in Finnland, hast in Finnland gespielt. Und da hat Milan noch ein paar Fragen aufgeschrieben dazu.
Genau, du warst ja mal bei IFK Helsinki. Kannst du da noch finnischen ein bisschen was?
Ja, das ist genau einen Satz.
Den werden wir unbedingt hören, ja.
Und der heißt Ikinori Saksalainen Malavatti.
Haben wir jemanden im Publikum, der weiß, was das bedeutet?
Nein. Ja, der heißt für immer junger deutscher Torwart. Und das habe ich mir dann noch vorgestellt bei den neuen Finnen. Und das war natürlich der Eisbrecher, glaube ich. Mhm. Und mittlerweile ist mein Spitzname bei den Finnen auch Ikinori, also für immer jung.
Okay. Davor war noch eine Episode, du bist nach dieser grandiosen Weltmeisterschaft mit als wertvollster Spieler auch des Turniers geehrt worden. Bist damals auch in die American Hockey League nach Nordamerika, Houston. Ich glaube, 6 Spiele stehen da in deiner Statistik. Warum sind es nicht mehr geworden? Wir haben da schon auch drüber gesprochen, aber es hat dir, glaube ich, nicht so richtig getaugt. Erzähl doch mal ein bisschen.
Getaugt hat es mir eigentlich schon, aber es waren einfach zu viele Geschichten, wo ich dann gesagt habe, okay, hier bin ich nicht wirklich willkommen, glaube ich. Eine Anekdote war, glaube ich, Montag war frei, Trainer ruft an, du, spontan Torwarttraining, kannst du kommen? Sag ich, klar, logisch, bin da. Zieh mich um und irgendwie kommt keiner. Und auf einmal geht die Tür auf, sag ich, Gott sei Dank kommt da eine. Ich dachte, ich bin im falschen Stadion, gell. Kommen die Kinder vom Trainer rein, die waren 4 und 5. Und dann hat es gesagt, okay, die schießen jetzt auf dich. Und dann bin ich heim und habe mich entschlossen, das Kapitel Amerika zu beenden.
Mir hast du auch mal erzählt, dass so das Eishockey vielleicht auch nicht deins unbedingt war. So American Hockey League ist ja so die Ausbildungsliga für die NHL, wo auch gerne und viel geprügelt wird, weil man sich auszeichnen will. Wie hast du da die Spiele erlebt?
Ja, genau. Das ist einfach so eine Cowboy-Liga, glaube ich. Klar gibt's Riesentalente, und aber da spielen auch unglaublich viele Spieler, die wenig können und dann halt über ihren wirklich Faustkampf in die NHL kommen wollen. Und dann kann es halt sein, es steht 4-0 gegen dich und es sind noch 5 Minuten zu spielen und das Spiel dauert noch eine Dreiviertelstunde, weil sie alle 4 Sekunden ein anderer boxt. Und dann denkst du, ja, Grütze fix, jetzt können wir mal heimfahren. Also das ist schon eine andere Liga, einfach andere, ja, ganz anderes Eishockey-Leben, glaube ich. Und ist natürlich auch nicht leicht. Also wenn du hier, muss ich vorstellen, es kommt dann Esposito von Kanada hierher, der hat eine Wohnung, kriegt ein Auto, Handy, liegt alles da, er muss eigentlich nur noch aufsperren. Und wenn du nach Amerika gehst, hast du nichts. Also du wirst dann, okay, hier ist dein Hotelzimmer, Stadion ist 400 Blocks da lang, du musst dir selber ein Auto suchen, ein Handy, eine Wohnung, jetzt fängst du mal an, ein Auto zu suchen. Wo wohnen sie? Ich habe keine Wohnung. Okay, dann kriegst du kein Auto. Dann holst du ein Handy, wo wohnen sie? Das Gleiche. Dann holst du dir ein Handy, sagen sie, oder willst eine Wohnung, Handynummer habe ich nicht. Also das ist wie ein Rattenschwanz. Also das war schon tough. Wir sind dann, ich und meine Frau sind dann teilweise zu Fuß durch so Bank-Drive-Thrus gelaufen und haben Geld abgehoben. Also das war schon abenteuerlich. Also es war teilweise 1,5 Stunden gelaufen. Wir hatten kein Auto, zu Wohnungsbesichtigungen. Also das ist schon sowas, wo du sagst, ein bisschen Hilfe wäre schon schön gewesen, glaube ich. Ist ja auch kein großer Aufwand, wenn ich einer vom Team abholt und sagt, komm, ich fahre dich dahin. Aber da ist ja einfach eine andere Welt. Haben wir alles gemeistert. Auch dann, wo der Beschluss feststand, okay, wir gehen jetzt. Das war, glaube ich, an einem Samstag oder keine Ahnung, Montag war das. Montag, Dienstag war Spiel. Ich habe am Montag nach dieser Anekdote vorher, habe ich meinen Agent angerufen und gesagt, ich will weg. 2 Stunden später hat er mir angerufen, du kannst nach Helsinki gehen. Und so, ja, mach ich. Abflug morgen 11 Uhr. Sag ich, wie soll ich das machen? Ich habe ein Auto, ich habe damals schon ein Auto dann gehabt, Wohnung, Möbel gemietet, das haben wir innerhalb von ein paar Stunden Auto verkauft, mit riesen Gewinn natürlich. Wohnung aufgelöst, Möbel vermietet, also wieder zurückgemietet und dann war alles geregelt und um 8:30 ruft mich der Trainer an, sagt, Dennis, ich habe gute Nachrichten für dich, du spielst morgen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube nicht, und habe aufgelegt und bin dann einfach am Flughafen und bin dann weitergedüst.
Und vielleicht erzählst du ja kurz zu Helsinki, ich nehme an, eine riesen Eishockey-Stadt, die Eishockey lebt. Wie hast du die? Du warst dann, ich glaube, 26 Spiele, eine halbe Saison dann noch dort.
Ja, das war dann die Rettung meiner Saison, glaube ich. Das war wirklich eine Eishockey-Stadt wie Augsburg. Ich bin da angekommen, war eigentlich todmüde natürlich von dieser ganzen Reiserei. Hatte gleich zig Interviews, ich war gar nicht bereit für sowas, glaube ich. Also, weil Amerika hat es keinen interessiert und auf einmal bist wieder gefragt und wie gesagt, wir sind dann am Mittwoch früh gelandet. Das war auch der, ich glaube sogar, das war der 6. Dezember, weil das war der Jahrestag von meiner Frau und mir und dann habe ich gedacht, gehen wir schön essen, aber der 6. Dezember ist ein finnischer Nationalfeiertag, da hat genau ein chinesischer Imbiss am Eck auf und dann saßen wir da und haben gesagt, was machen wir eigentlich? Aber nee, das war sportlich dann super, ich bin dann gleich im zweiten Spiel gleich reinkommen, habe dann fast jedes Spiel gespielt, waren in den Playoffs, hatten ein tolles Wintergame, war alles super und auf dieser auf jeden Fall eine Zeit mit einem toughen Start im Jahr, wo ich dann auch gern zurückblicke.
Es folgte dann so mit das längste sportliche Kapitel und das erfolgreichste in deiner Karriere, Mannheim, vielleicht wenn du da mal 2, 3 Sätze dazu sagst.
Ja, auch eine lustige Geschichte, also wir waren ja 2010 im Viertelfinale, haben wir gegen die Schweiz in Mannheim gespielt, waren natürlich meine Eltern auch zu Gast und haben dann auch gewonnen und blablabla, war wunderschön, aber mein Vater sagte beim Heimlaufen, also eins musst du mir versprechen. Ich so, ja, was ist los? In Mannheim spielst du nie. Das ist ja so hässlich. Dann sage ich, ja, machen wir, kein Problem. Und dann wurden es 10 Jahre. Also dann da lachen wir heute noch drüber. Das ist also, man kann im Sport nichts planen und es war für mich damals einfach eine gute Chance, wieder in der Liga Fuß zu fassen beim Top-Club und mir auch natürlich mit der Chance den größten Kindheitstraum zu erfüllen mit der deutschen Meisterschaft.
Bestimmt, Vater, als du wieder in Augsburg warst, jetzt vor einem Jahr, habe ich ihn da wieder im Stadion getroffen. Ah, Milan, Mannheim war schon gut für ihn, aber fahr schon lieber nach Augsburg. Das ist einfach schöner hier und überhaupt. Und schon toll, dass ich wieder da auch hierher kommen darf. Und das ist kürzer aus Sonthofen und überhaupt. Also das ist irgendwie ein bisschen geblieben.
Ist ja auch klar, mit dem Nachwuchs jetzt. Der Opa will ja auch seinen Enkel sehen. Und nach Mannheim, er ist jetzt aber 68, ist schon immer eine Tortur, glaube ich, mit dem Verkehr. Und er ist natürlich heilfroh, dass er jetzt einen Enkel auch regelmäßig sieht. Jetzt am Wochenende zum Beispiel auch wieder.
Wenn wir lange Zeit Mannheim schauen, Deutsche Eishockey-Liga, 30. Saison, du fast 20 Jahre grob Teil dieser Liga. Wie hat sich die Liga verändert? Welche Entwicklungen siehst du? Was ist vielleicht besser geworden? Was ist vielleicht schlechter geworden?
Ich glaube, dass die Liga generell auf einem richtig guten Weg ist. Stichwort ist da für mich immer die Nationalmannschaft. Wenn man die letzten Jahre in der Nationalmannschaft ansieht, da spricht natürlich auch für die Liga. Natürlich haben wir mit ein paar Jungs Ausnahmetalente, mit einem Dreiseitel, Stützle, Seider, aber die alle in Mannheim gespielt haben. Ich glaube, das spricht einfach auch für den deutschen Nachwuchs, für die Arbeit dort. Und die Liga an sich, ich glaube, die Liga ist so ein bisschen aus ihrem Schatten erwacht, glaube ich. Sie stand immer im Hintergrund der Schweizer Liga, Finnland, Schweden sowieso, aber ich glaube, mittlerweile wissen viele auf der Welt, dass hier richtig gutes Eishockey gespielt wird, dass man sich um die Jungs kümmert, dass eigentlich an nichts fehlt. Und man sieht schon, wenn man natürlich dann die Top-Clubs anschaut, wer da dann auf einmal aufläuft, ob das Stanley Cup-Sieger sind oder was weiß ich, wo sie alle waren, Olympiasieger, Weltmeister. Also das spricht schon für die Liga und das ist ein Thema, was natürlich gewollt ist, weil es sich dann einfach rumspricht. Und wenn du halt 100 Jungs hast, die sagen, du, in Deutschland ist richtig gut, dann kommen halt die nächsten 100. Und das ist halt ein guter Werdegang für die Liga und auch für die Spieler natürlich und auch für die Nationalmannschaft.
Was hat sich im Torwartspiel verändert? Hat sich da was verändert? Früher hatten wir einen Trainer, Tiger Waldmann, der war bei jedem Warmmachen, hat einen gegnerischen Torwart beobachtet, ist in die Kabine gekommen, also, oh Jungs, passt auf, der Torwart fängt den Butterfly. Also Butterfly im Schmetterlingsstil, also unten aus. Aber wir waren schwer beeindruckt. Im nächsten Spiel, Jungs, passt auf, der Torwart fängt den Butterfly. Und so kam dann nach jedem Spiel, jedem Warmmachen daher und hat uns immer das Gleiche erzählt. Was hat sich im Spiel verändert?
Ich glaube, früher, also ich gehe mal 15 Jahre zurück, glaube ich, gab es ganz unterschiedliche Vögel im Tor, glaube ich. Einfach, es gab nicht den einen Stil. Es gab einen Travis Scott, der anders gespielt hat. Dann gibt es einen Jimmy Wade, der anders gespielt hat. Es gab einfach ganz Patrick Ehrlich hat wieder anders gespielt. Es gab einfach unterschiedliche Typen. Und mittlerweile, wenn du in dem Job oder auf der Position Erfolg haben willst, musst du natürlich sämtliche Nachwuchsabteilungen durchlaufen, in denen jetzt schon Torwarttrainer sind. Und die Torwarttrainer beginnen an, die ersten, ich habe früher auch Torwart oder vor ein paar Jahren noch Torwartcamps gegeben, da kommen 8-Jährige, die haben Techniken drauf, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und das spricht einfach dafür, wie schon mit den Jungs gearbeitet wird und die sind einfach mit 18, 19 sind die ready, technisch. Sind die einfach ready und wenn man sich jetzt die Liga anschaut, es spielt ja fast jeder gleich. Also es gibt ja keinen mehr, der nur noch rumsteht oder der länger stehen bleibt, sondern das ist ja alles ziemlich ähnlich, sage ich mal. Wie gesagt, die Technik hat sich verändert, auch natürlich aufgrund der Spieler, aufgrund der Qualität der Spieler. Schläger haben wir schon angesprochen. Das Spiel wird immer schneller und da musst du als Torwart natürlich einen Weg finden, mit der Geschwindigkeit mitzukommen. Das heißt, ein bisschen mehr rumrutschen vielleicht, ein bisschen mehr den Pfosten zu benutzen und das ist was, was immer wieder auch von drüben rüberschwappt. Neue Techniken und da musst du dann auch am Ball bleiben.
Und ich glaube, du musst auch ganz oft, weil du ja den Schützen nicht ziehst, du hast automatisierte Bewegungen. Also du gehst runter, machst deine Schoner breit, links und rechts, Fanghand, Stockhand, um die einfach möglichst breit zu machen, um viel Trefferfläche zu bieten, ne? Oder wie ist das, wenn du den Puck nicht oder spät ziehst?
Wäre es ja so, wenn man sich so eine Spielstatistik anschaut nach dem Spiel, heißt okay, zum Beispiel Frankfurt schießt 26 Mal aufs Tor, wir 33 Mal. Das sind ja nur die Schüsse, die aufs Tor kommen. Es gibt ja noch 20, 25 Schüsse, die abgefeuert werden, aber gar nicht den Weg zum Tor finden. Das sind vielleicht von den 25 Schüssen sind vielleicht nochmal 15 dabei, die ich gar nicht gesehen habe, weil einfach, aus ja auch Taktik, große Spieler vom Gegner vors Tor geschickt werden, um da einfach ein bisschen dem Torwart die Sicht zu nehmen. Wenn du einen Spieler vom Gegner vors Tor schickst, heißt schon, da kommt einer von uns, dann stehen schon zwei vor dir. Schickst noch einen zweiten vom Gegner, dann sind es nochmal zwei. Also, das ist schon total unterschätzt, wenn du da hinten drin stehst und du musst so ein kleines schwarzes Ding finden. Das ist wie bei Harry Potter, den Schnatz. So fühle ich mich manchmal. Du siehst es einfach nicht, aber musst ihn doch fangen. Mhm. Und wenn du fangst, freuen sich alle. Wenn du nicht fangst, dann. Also das ist schon. Das ist ja auch die Arbeit, die dahinter steckt. 26 Schüsse, aber du bist ja rund um die Uhr eigentlich am Arbeiten. Du fährst raus, zurück, rüber, runter, hoch, runter. Und das ist ja das auch, was müde macht. Mhm. Und deshalb kannst du eigentlich an so Spielstatistiken nie wirklich sehen, wie anstrengend ein Spiel war.
Mhm. Technisch und spielerisch hat sich also viel verändert über die letzten Jahrzehnte, was eigentlich immer gleich geblieben ist, dass du relativ erfolgreich warst. Über Erfolge reden ist natürlich einfach, das macht Spaß, aber gab es auch mal Momente, wo du wirklich niedergeschlagen warst, nach einer Niederlage zum Beispiel?
Ja, das ist ja kein Geheimnis. Letztes Jahr hat mich schon zermürbt, muss ich sagen. Also du kommst hierher, hast eine große Euphorie natürlich. Du willst wieder in dem Verein Gas geben, wo eigentlich alles begann. Und dieser Sohn letztes Jahr war schon tough, muss ich sagen. Also Milan hat es ja vorher gesagt, so ein, zwei Niederlagen, die steckst du schon weg. Aber wenn es dann mal 7, 8, 19, 20, 24, 25 werden, dann denkst du dir, puh, also das macht ja mal gar keinen Spaß. Und das ist nicht nur, dass es nicht einen Spaß macht auf dem Eis, sondern das ganze Leben macht dann keinen Spaß. Wir haben es ja vorher auch schon kurz angeschnitten. Das ist einfach, du kannst es nicht im Stadion lassen. Man sagt immer, ja, das lassen wir jetzt im Stadion, Dienstag greifen wir wieder an. Aber jeder, dem das, wie ich es vorher gesagt habe, ein bisschen am Herzen liegt, das Ganze, der schläft ja nicht mehr. Also das ist ja, es geht ja um Existenzen und man hört es, man liest überall, man ist ja auch ganz ehrlich, man spürt ja auch den Hass. Man spürt den Hass im Stadion. Man spürt den Hass von Leuten, die einen auf der Straße anreden. Ist immer schön, wenn man hier Vizemeister wird, noch bei Kron steht, dann kann man sich schon hinstellen und sagen, hey, super, alles super geil, alles war top. Aber wenn es nicht läuft, dann kommen oft die wirklichen Charakter raus. Und das war für mich ein toller Lernprozess, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt. Aber aus Hindernissen lernt man am meisten. Das ist sowas, was ich mir in meiner Karriere immer schon vor Augen gehalten habe. Aus Siegen ist einfach. Jeder ist happy, jeder trinkt vielleicht ein Bier und freut sich. Aber wenn du wirklich mal ein paar Spiele verlierst dann und dieses Gefühl aufkommt, jetzt hasse ich es wirklich zu verlieren, dann weißt du für dich persönlich, dass du auf dem richtigen Weg bist, glaube ich.
Wie fühlt sich das an, unten auf dem Eis zu stehen und das ganze Stadion ist einfach nur wütend?
Ja, scheiße. Also das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Du kommst da raus und du, jeder Mensch ist eine Energie. Alles ist eine Energie. Und wenn du da rausfährst und da stehen 4000 Menschen mit einer negativen Energie, ja, was glaubst du dann, dass du gut spielst? Das steckt ja an. Das ist ja nicht so, dass du dich irgendwie abschotten kannst. Du baust jetzt einen an Mars Anzug um dich rum und du wirst dann da abgeschottet. Sondern du musst dich ja immer wieder der Aufgabe stellen. Und das war schon eine große Herausforderung. Gerade wenn du 10 Jahre in Mannheim spielst und sag ich mal 80% der Spiele gewinnst, ist es schon eine Herausforderung, sich dann diesen Mut und diesen Niederlagen zu stellen. Aber wie gesagt, riesen Lernprozess und ich bin auch dankbar für diesen Prozess, weil er mir für jetzt und für mein restliches Leben mir einfach sehr viel weiterhelfen wird.
Milan, du hast auch mal Hass im Stadion erlebt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es erzählen willst, oder? Du kannst aber auch schweigen. Ich wollte dich jetzt
nein,
nicht.
Nein, das war aber nicht in Augsburg, das war in Straubing. Das war, da habe ich Christian Penzkofer, sagt er noch was? Nee, sagt er nichts. Ja, es war ein Straubinger und der hat damals mit Gitter gespielt und war ein junger Spieler, hat immer gemeint, er muss hier bei jedem Check so ein bisschen die Fäuste hin und irgendwann hatte ich halt die Schnauze voll und haben mir gekrallt und mal ein, zwei Faustschläge und dann war natürlich das Stadion war außer sich, Sarko, du Arschloch, 4000 Leute. Ich bin auf die Strafbank, von oben sind die Fans schon runtergekommen und wollten mich auf der Strafbank vermöbeln, dann kam Gott sei Dank der Sicherheitsdienst daher. Aber ich glaube, erkennen immer noch so alte Fans, wenn die als Reporter nach Straubing kommen, die das ist doch der Sarko von damals. Aber das gehört dazu.
Ja. Das ist ja der Unterschied. Das ist ja ein schöner Hass eigentlich. Wenn du wenn wir nach Ingolstadt fahren und das ganze Stadion feiern, ist ja geil. Mhm. Weißt? Aber wenn es die eigenen sind, dann schmerzt. Ja. Das ist der Unterschied.
Sagen selbst die Münchner, ja. Die Münchner, als es damals spitz auf Knopf stand, ob die Panther drin bleiben. Ich habe auch damals mit dem Manager, mit Christian Winkler gesprochen. Um Gottes Willen, hoffentlich bleibt sie doch drin und auch die Spieler sagen, es ist für sie nichts Tolleres, als nach Augsburg zu kommen. Und dann sind eine Wand mit 6000 Leuten und wenn die nur aufs Eis kommen, werden die schon ausgebuht. das motiviert die. Und das glaube ich auch sofort, ja, weil ich komme in Berlin aufs Eis, dann spielen sie halt noch irgendeine Hymne ein und was weiß ich was. Aber wenn in Augsburg die München aufs Eis kommen in Playoffs, dann ist halt richtig Emotion da und das macht einer Mannschaft Spaß, glaube ich, ne?
Ja, es belebt, es ist rüttelt wach, glaube ich. Mhm. Und natürlich auch, wenn du als Underdog dann irgendwie noch so einen großen Ehrgang kannst, ist natürlich das ist der beste Abend, glaube ich. Aber wie du so angesprochen hast, es kommt, das war auch, das ist toll zu sehen. Ich glaube, wir haben einer der letzten Spiele war in Nürnberg, glaube ich, wo die Nürnberger eine kleine Videobotschaft für die Augsburger Panther abgespielt haben mit ihr werdet wiederkommen und das war eine geile Zeit und einfach so dieses in unserer schwierigen Zeit doch den Zusammenhalt zu fühlen von Gegenspielern, von Mitspielern natürlich, von anderen Clubs. Aber das war auch schön. Also es war, da hast du ja das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, hey, wir sind doch wer, auch wenn du halt immer nur das Negative gesehen hast. Aber die Augsburger Panther ist schon ein toller Name in der Liga, glaube ich.
Und natürlich nicht ganz selbstlos, weil die wissen natürlich genau, wenn die Panther in der DL bleiben, dann kommen nach Nürnberg 500, 800 Fans, nach Ingolstadt 2000, wie auch immer, nach München. Ach, da waren mehr Augsburger als München im Stadion, teilweise in den Playoffs 19. Also ist nicht ganz selbstlos, aber ja, das war trotzdem auch ehrlich, ne, gemeint. Ja.
Wie ist das denn, wenn du aufs Eis gehst, wenn du einen Spieltag hast? Manche Fußballer zum Beispiel, von denen hört man es ja oft, haben da Rituale, dass sie mit dem rechten Bein zuerst auf den Rasen gehen oder so. Wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube, es ist auch ein großer Lernprozess. Also ich glaube, als ich jünger war, hatte ich viele Rituale. Aber wenn du dann mal, was ja in meiner Karriere Gott sei Dank oft vorkam, dass ich viel gespielt habe, dass ich teilweise bis zu 75 Spiele im Jahr mache, wenn du dann zu viele Rituale hast, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Du hast einfach keinen Bock mehr, jetzt das zu machen und dann irgendwann denkst du, irgendwas muss ich ändern, weil du willst dich aufs Wesentliche konzentrieren, du willst dich aufs Spiel konzentrieren, du willst dich nicht konzentrieren, wie du jetzt den Schläger tapest. Sondern das ist aber auch ein Lernprozess und mittlerweile unterscheide ich nicht groß von Spieltag, ob Trainingstag oder Spieltag. Ich mache immer das gleiche Programm, ich mache immer das gleiche und dann ist für mich eigentlich ein Spieltag nichts, also es klingt jetzt verblöd, nichts Besonderes mehr, weil ich genau weiß, was ich zu tun habe. Und dann ist es eigentlich einfacher.
Was waren das für Rituale damals?
Ja, das war, der Schläger muss dastehen, die Fanger muss so liegen, wehe eine berührt meine Ausrüstung. Im Bus muss mein Kissen, ich brauche das Kissen, ich brauche die Schuhbändel, also totaler Schwachsinn eigentlich. Also ich muss auch mal lachen, wenn Fußballer da so aufs Feld hupfen und wie im Zirkus. Aber da war ich auch. Also das ist auch lustig zu sehen auch. Aber es geht ja immer ums Wesentliche und ich bin froh, dass ich den Switch dann doch geschafft habe.
Hörst du Musik vorm Spiel?
Nein.
Andere schon, oder?
Ja, kleine Kabine läuft natürlich Musik. Wir nennen es mal Musik. Auch hier haben natürlich die Jungen das Zepter in der Hand. Und ich suche mir da auch immer meine ruhigen Ecken und bin dann eigentlich gar nicht groß zu sehen.
Also du hast deine Rituale erfolgreich abgelegt. Im Team gibt's da noch welche? Habt ihr da bestimmte Rituale?
Von den Jungs jetzt oder als Mannschaft?
Als Mannschaft, ja.
Als Mannschaft glaube ich nicht, aber du siehst, wenn du die Jungs jetzt so ein bisschen beobachtest, es gibt Leute, die, wenn du auswärts spielst und mittags beim Buffet ist und die Gabel in der Hand haben, du siehst schon, dass die Gabel so in der Hand haben. Und dann denkst du, okay, an den Tisch hocke ich mich jetzt nicht, gell? Und dann gibt's welche, die sind locker und die machen Späße und viele Spieler, wenn die natürlich nicht, oder gerade Stürmer, wenn die zwei, dreimal nicht getroffen haben und du entschließt dich oder beschließt nochmal persönlich nochmal kurz aufs Klo zu gehen vor dem Spiel, und kann schon sein, dass mal so ein Schläger im Klo steckt und dann tausendmal gespielt wird, weil er einfach die Kacke vom Schläger abwischen will. Und das sind dann einmal so Rituale, wo du denkst, ja, schon lustig, aber auch ein bisschen ekelhaft, wenn er dann den Schläger wieder in die Kabine zieht. Aber nee, es ist ja sehr lustig. Und das zeigt ja auch, dass die Jungs wollen, dass es ihnen am Herzen liegt und belebt das Ganze natürlich.
Ganz schön wild, ja. Dennis, wir wollen dich auch als Privatmann noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ein bisschen hast du schon erzählt. Wir haben immer eine kurze Schnellfragerunde in unserem Podcast, der heute live ist. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dich für einen zu entscheiden jeweils. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Gründen oder Müllberg?
Gründen.
Gründen der Berg im Allgäu, falls keiner Allgäu jemand
Hausberg.
Weiß. Genau. Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Teamplayer, aber aufgrund meiner Position Einzelkämpfer.
Hast du vorher schon mal erklärt, gell? FCA oder FC Bayern?
Ist das, darf ich kurz ausholen?
Gerne.
Ich war ja leidenschaftlicher Fußballfan. Da muss ich auch FC Bayern nennen. Aber mittlerweile geht mir das Ganze, ich kann es einfach nicht mehr sehen mit diesen Gehältern, mit diesem aufgeblasenen, jetzt mit dem Bundestrainer Gedöns. Es nimmt einfach Ausmaße an, die für einen normalen Menschen oder Sportler einfach nicht mehr tragbar sind, glaube ich. Also da würde ich auf jeden Fall FCA nennen, weil es einfach ein kleiner, sympathischer Verein ist, den wir auch regelmäßig besuchen und uns so ein bisschen natürlich den Verein auch unterstützen. Und als Augsburger nenne ich dann gern natürlich auch FCA.
Diese Fußballer, sind die eigentlich alle Weicheier? Wird ja manchmal gesagt, gerade im Vergleich zu den Eishockeyspielern.
Es ist einfach eine andere, wie soll ich sagen, allein schon ein Charakter, glaube ich. Es ist einfach eine andere, wie die schon aufwachsen. Du kommst als Zwölfjähriger in so eine Akademie. So, dann heißt, um 12 Uhr wird bieselt, um 2 gehen wir das, und dann wird essen, dann ist das, dann ist das. Und sobald die ein Wehwehchen haben, sagt man denen ja schon, mit 12 Jahren geht's zum Physio. Und das zieht sie natürlich durch. Und mittlerweile ist ja ein Fußballer kein Sportler mehr, das ist ja ein Produkt. Und wenn sich das Produkt verletzt, dann merkt der Verein, das ist ja ein Geldbeutel. Wenn sie jetzt ein Mbappé verletzt, dann schmerzt es natürlich. Dann sind erstmal 200-300 Millionen stehen da auf der Kippe. Und das ist, glaube ich, einfach dieses Produkt Fußball, glaube ich, hat mit dem Sport so weniger zu tun als der Eishockeysport, glaube ich. Wir wollen einfach raus, wir wollen am besten dreimal uns gegenseitig, keine Ahnung, wir wollen dem zeigen, wer hier der Härtere ist, wir wollen kämpfen, wir wollen battlen und dann gibt man sich auch die Hand wieder, aber im Fußball, wie gesagt, ist es alles zu kommerziell geworden und dann tun halt sie wie Wehchen, wenn halt dann so ein Spieler ausfällt, extrem weh einfach.
Wir haben noch ein paar Kurzfragen. Berge oder Seen?
Bergsee.
Nicht schlecht. Stadtmarkt oder Citygalerie?
Stadtmarkt.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Staatstheater oder Kino?
Kino.
Und die letzte, geplant oder spontan?
Geplant.
Wir haben jetzt auch ein paar Freizeitaktivitäten gehabt und sind hier mitten in der Stadt im Kundencenter. Wie oft bist du in der Stadt unterwegs?
Ehrlich gesagt nicht oft, aber wenn wir in der Stadt sind, sind wir hier vorne bei dem leckeren Bäcker. Da gönnen wir uns was Leckeres. Aber ich bin jetzt keiner, der groß shoppen geht, der stundenlang herumspaziert. Da bin ich einfach zu sehr Naturmensch, glaube ich, und bin dann doch lieber draußen.
Kommst aus Sonthofen im Allgäu, hast aber in den vergangenen 15 Jahren eine besondere Beziehung eigentlich zu Augsburg aufgebaut. Erzähl doch mal, wie kommt es, dass ihr auch nach Neuses gezogen seid? Vielleicht ganz kurz.
Ja, also wie gesagt, ich war mit 18 das erste Mal da, habe mich dann gleich in die Stadt verliebt natürlich. Wunderschöne Stadt, schöne Altstadt, ich glaube nicht zu groß, nicht zu klein, man hat alles, man kommt überall gut zu Fuß hin. Und ja, habe dann 2009 meine Frau kennengelernt, auch mehr oder weniger über den AEV. Da hat damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo wir als Mannschaft trainiert haben. Ich habe dann das Rennen gewonnen. Und ja, und dann haben wir uns einfach entschlossen, Lisa ist ja hier aufgewachsen, das Elternhaus. Ihr Papa ist dann gestorben, wurde dann frei. Dann haben wir ewig überlegt, was machen wir mit dem, verkaufen wir es oder was, wie ist der Plan? Damals halten wir es erstmal und haben wir es dann die letzten Jahre renoviert und jetzt haben wir eine schöne Heimat gefunden. Für den Nachwuchs toll, für alle Katzen, Hunde, alles super. Und wir fühlen uns wohl und wir wollen hier eigentlich nicht mehr weg.
Also ich glaube, auch wenn du mal aufhörst zu spielen, ist der Plan, hier zu bleiben in Augsburg.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt schön gemacht. Wir wollen nicht mehr weg. Wir wollen, dass das war für mich auch mal ein Riesenthema in meiner Karriere. Thema Kinder. Also ich sehe, wie oft manche mit ihren Kindern umziehen, auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Und das wollte ich nie für meinen Sohn. Ich wusste nicht, was kommt, aber für meinen Sohn wollte ich das nie. Für mich stand immer fest, wenn wir mal ein Kind haben, dann müssen wir schon uns irgendwann Richtung Heimat orientieren, dass der einfach mit seinen Freunden aufwächst, so wie das wir gemacht haben. Und das prägt, glaube ich, auch Kinder.
Du kennst den Allgäu, bist selber einer, kennst auch den Augsburger. Sind das zwei unterschiedliche Typen oder haben die auch Gemeinsamkeiten?
Ich glaube schon, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Ich glaube, der Allgäuer ist ja auch eher so ein bisschen ein kleiner Nörgler. schneller Nörgler. Das kann der Augsburger ja auch gut. Mhm. Auch ein lustiger Dialekt. Aigo hat einen lustigen Dialekt. Und ja, ich glaube, da nehmen sich beide Städte nicht so viel.
Mhm. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, ich nehme an, du wirst schon oft erkannt, oder wie ist das?
Ja, wird schon oft erkannt. Also ist ja auch schön, muss ich sagen. Also mich freut es unglaublich, wenn immer Kinder herkommen und ihr ein kleines Käppi unterschrieben haben wollen, oder weil wir damals genauso waren. Also das erinnere mich auch noch. Ja, es sind einfach Momente, die als Kind nicht vergisst. Klar, aber es gibt auch Schattenseiten. Also ich glaube, man wird auch mal beschimpft.
Ist dir das auch schon passiert?
Ja, klar, logisch. Also kommt vor. Aber auch dann ist natürlich auch so, man hat schon viel erlebt und man weiß es dann auch gut abzuschütteln und man schmunzelt auch ein bisschen drüber.
Sagen die gleich Dennis zu dir oder Endras?
Ja, das ist für mich auch immer so ein Phänomen. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich kenne dich nicht, sage ich, hey Milan, sage ich ja nicht. Sage, Herr Sarko, könnten Sie mir bitte? Und das ist im Eishockey oder im Sport schon ganz gewaltig. Also gerade in Mannheim auch, der Endras, weißt du. Und da weißt du ganz genau, die Unterhaltung wird jetzt ganz toll. Und das ist schon, da bin ich auch so frech und sage dann entweder Herr Endras oder Dennis. Also das machen wir dann schon richtig. Aber wie gesagt, das ist, gehört dazu, ist amüsant und schön zugleich.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, da ist zu Getränk mal. Ah, servus, Sarko, wie geht's denn? Ja, also so gleich so.
Ja. Gerade raus.
Gerade raus. Ja. Umziehen kommt nicht nochmal in Frage. Gibt es auch was dich an Augsburg vielleicht stört, was dir vielleicht nicht so gut gefällt?
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile in jeder Großstadt, so ist der Verkehr einfach. Also es ist einfach, wenn du mal sagst, komm, jetzt fahren wir schnell, dann weiß ich ganz genau, dass es in die Hose geht. Also das ist immer, ja, es ist einfach auch viele Menschen, viele Autos und ja, in der Stadtmitte ballt sich das Ganze natürlich, aber es geht alles noch im grünen Bereich.
Was mich noch interessiert, du hast ja gesagt, du wohnst in Neuss mit deiner Frau Lisa und deinem Sohn. Wie sieht's denn da bei euch aus? Wie lebt ihr da so? Kannst du es ein bisschen beschreiben für uns?
Ja, klar, wenn so ein Kind da ist, dreht sich natürlich alles um das Kind, gell? Das ist dann da die Hauptfigur, was ja auch schön ist. Aber ja, wir leben ganz normal, glaube ich. Wir sind ja ganz normale Menschen. Lisa geht ihrem Hobby nach, ihrer Leidenschaft. Ich habe die große Ehre, meiner Leidenschaft nachzugehen, damit noch Geld zu verdienen. Das ist ein Riesengeschenk. Und dafür bin ich immer dankbar. Es ist auch, wenn es ist nicht selbstverständlich, dass man da ins Stadion laufen kann, so eine Scheibe zu fangen, mit den Jungs Spaß zu haben und dann zu reisen, Spiele zu spielen, das ist unglaublich schön. Und ja, aber ansonsten, wir haben einen schönen Kindergarten, also wie jeder normale andere auch, glaube ich. Wir genießen das Leben und hoffen einfach immer aufs Beste.
Jetzt bist du mal in der Stadt, du hast schon gesagt, so viel bist du hier nicht unterwegs, aber jetzt wird es langsam dunkel und das Nachtleben beginnt. Heute wahrscheinlich
Zeit, heimzugehen.
Ja. Habe ich mir fast gedacht. Wir hätten an der Stelle jetzt noch die Möglichkeit fürs Publikum Fragen zu stellen, wenn es denn welche gibt. Ich glaube, man könnte in Dennis ewig alles Mögliche fragen, aber irgendwann müssen wir natürlich auch zum Ende kommen.
Und ich wollte dich jetzt aber nicht hier raus abwürgen. Ich war nur, ich habe gedacht, es kommt eine Frage zum Weggehen oder so.
Wir haben schon noch ein paar Fragen danach auch noch. Also,
okay. Ja.
Gibt es denn Fragen im Publikum? Ich sag die Frage nochmal ganz kurz fürs Mikro. Die Maske, ist die vorgegeben vom Club so oder ist das Design vorgegeben? Okay, das war jetzt wesentlich schlechter gestellt, die Frage.
Ich hab verstanden. Die Torwartmasken dürfen wir selber gestalten. Natürlich ist im Verein wichtig, dass die Vereinsfarben drauf sind, Panther in dem Fall. Und wenn es Sponsoren gibt, die sich da das Recht haben, da drauf zu sein, muss der natürlich drauf. Aber ansonsten ist da immer freie Hand. Und meistens ist ja auch so, dass bei so Torhüter-Masken gerade das hintere Teil, wo es nicht so auffällig ist, immer sehr persönlich gestaltet ist. Und ansonsten kann man da drauf machen mit Menschenverstand, was da geht.
Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, das sind ja Spezialisten, die diese Masken Airbrush machen oder wie werden die hergestellt? Ganz kurz nur vielleicht.
Ja, das ist die letzten Jahre habe ich immer die Airbrush-Technik gehabt, auch schon jahrelang beim gleichen in Freiburg beim Thomas Jetter. Und dieses Mal will ich was Neues ausprobieren. Da gibt es eine neue Technik, die folieren die Masken jetzt. Was mir das ganz gut gefällt, du kannst wirklich den Entwurf am Computer selber noch bearbeiten. Du hast da ein bisschen mehr Spielraum und das Dem sind wir gerade dran. Ich spiele immer noch die alte Maske vom letzten Jahr, weil meine irgendwann mal kommt. Und ja, wie gesagt, das ist immer so eine kleine Spielerei. Aber ich glaube, zu stark verkopfen muss man sich da auch nicht.
Da sind wir schon mal gespannt. Auf jeden Fall ein Bild auch machen.
Wird brutal.
Also jeden betreffen irgendwie Lieferschwierigkeiten und euch offenbar auch, oder?
Ja, schon. Also gerade natürlich auch, was Corona-Zeiten waren, natürlich auch krass. Das ganze Zeug kommt ja aus Kanada, China, wo es alles herkommt. Normal, wenn du so als Torwart Schienen bestellst, sind die in 2-3 Monaten da. Und das war schon 6-7 Monate letztes Jahr. Also ist schon, das war schon frustrierend, muss man sagen. Weil gerade wenn so eine neue Saison angeht, willst du natürlich auch neue Sachen haben. Du willst die einspielen, du willst cool ausschauen natürlich auch, nicht irgendwie mit bisschen dreckigen Schienen rumlaufen, ist immer auch ein bisschen eitel natürlich. Aber ja, meins hat jeden betroffen, aber geht ja alles noch.
Wir kommen zum Ende, aber natürlich wollen wir noch über die Zukunft sprechen mit dir. Wir waren so viel in der Vergangenheit unterwegs. Jetzt bist du 38, schon noch jung, aber nicht mehr ganz jung, würde ich mal sagen. Was kommt denn nach deiner Eishockey-Karriere?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die perfekte Antwort gibt es da hier noch nicht. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, meinen Weg zu finden. Es gibt Themen, die mir unglaublich Spaß machen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer, mehr oder weniger für mich persönlich. Aber das ist ein Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht, auch zusammen mit Themen, die wir vorher schon angesprochen haben. Ich würde gern jüngeren Spielern oder auch Spielern einfach helfen, die so einen kleinen Leidensweg gerade durchlaufen, weil ich einfach auch schon viel gesehen habe, viel erlebt habe und oft ist es gar nicht viel, wenn man das mal so Spiele wieder hinbekommt. Dann natürlich, ja, wenn du jahrelang da hinten drin stehst, weißt du natürlich auch, wie man das Ding abwehrt und das ist ein Thema Torwarttraining. Torwarttrainer wäre was mich interessieren wird. Da bin ich, wie gesagt, gerade ein bisschen auf der Suche, aber hier gehe ich ganz klar den Weg, wie ich es alle Jahre schon gemacht habe, ich bin der festen Überzeugung, wenn du irgendwas hast, wo dich richtig fesselst, dann solltest du es auch weitermachen und dann findet man immer einen Weg, wo man dann auch ein bisschen Geld verdienen kann mit dem Ganzen und der Linie möchte ich schon treu bleiben.
Aber es soll auf jeden Fall also nicht mal groß auf Reisen gehen, sondern Augsburg als Mittelpunkt weiterhin bleiben. Ja,
Augsburg ist und bleibt unsere Base. Wie gesagt, ich will nicht mal groß reisen. Natürlich, wenn du einen Beruf hast, was auch im Raum steht, ist eine Art Spielermanager. Klar, da bist auch viel unterwegs, aber du kommst immer wieder heim. Also das ist was, wir wollen nicht mehr wegziehen. Das steht von 100%ig fest. Auch wenn wir Lotto gewinnen, dann bleiben wir auch hier. Und wie gesagt, da bin ich sicher, dass ist ja auch so, nach all den Jahren, was ich jetzt im Eishockey unterwegs bin, egal in welche Stadion ich komme, ich kenne viele Menschen. Ist immer schön, die Leute wieder zu sehen, mit denen man früher gespielt hat, gegen sie gespielt hat. Immer lustig, auch wenn du Gegenspieler hast, die dir schwere Niederlagen zugefügt haben. Auch und da muss ich auch eine lustige Geschichte noch als Schluss noch erzählen. Wir waren ja in Köln bei dem Captain's Dinner. Ist immer so ein kleines Captain's Dinner, wo die mehr oder weniger Kapitäne aller Mannschaft zusammenkommen. Und dann ist der Gernot Trippke da und von der Liga und Schiedsrichter und gehen mit ja den Captain. Wir hatten damals keinen Captain, dann wurden halt die 2 Torhüter hingeschickt, was auch nicht schlecht war. Und gehen halt neue Regeln durch und bla bla bla. Und dann war das Thema natürlich auch da, die neue SAP-Arena in München. Und mittlerweile lustige Geschichte, wir haben ja damals mit Augsburg in Berlin die O2-World eröffnet. Glorreich.
Glorreich, ja.
Wie 11-0, weißt du noch? 11-0. Und der Patrick Hager hockt vor mir, dreht sich um und sagt zu der Dennis, laden sie dich eigentlich wieder zur Eröffnung ein. Und dann musste ich wirklich schmunzeln. Also das war schon lustig. Und das sind halt so Geschichten, die schweißen dann auch irgendwie zusammen und es ist immer dann lustig, wenn man dann drüber lachen kann nach all den Jahren.
Schöne Anekdote. Ich glaube, schönes Schlusswort auch. Dennis Endras, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben kennengelernt einen Allgäuer, der in Augsburg inzwischen zu Hause ist. Einen harten Hund, teilweise zumindest auf dem Eis, aber auch einen, der ziemlich in sich ruht, habe ich das Gefühl. Und einen guten Geschichten erzählt auch. Also Anekdoten kannst du wirklich super erzählen. Könnt ihr auch.
Hätten wir schon ein paar.
Genau, du bist ja bestimmt noch 5 Minuten da. Vielen Dank auch ans kleine Publikum hier im Kundencenter der Augsburger Allgemeine. Und einen riesigen Dank noch an Ida König, die normalerweise den Podcast hier mit mir zusammen moderiert und mir heute wieder mal den Arsch gerettet hat, indem sie die Technik irgendwie hinbekommen hat. Woran ich gestern gescheitert bin. Danke auch an Manu André, auch einer unserer Podcast-Männer, der gerade, ich glaube, irgendwas für Instagram filmt.
Er stand jetzt aber nicht 1,5 Stunden so da, oder?
Ich hoffe nicht, nee. Genau, vielen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal, das vielleicht schon in einer Woche ist. Am Mittwoch, am 27. Oktober gibt es nämlich schon die nächste Live-Veranstaltung. Geht um ein bisschen anderes Thema, da wird's recht kriminell. Und zwar ist der Strafverteidiger Walter Rubach zu Gast, der früher sogar RAF-Mitglieder verteidigt hat und wirklich die kriminellsten der Kriminellen in Augsburg. Wird sicher auch ganz spannend. Wer Lust hat, sich Tickets zu kaufen, auch die gibt's im Ticketstore hier vor Ort in der Maxstraße oder im Internet. Und den Link dazu, den gibt's in den Shownotes unter dem Podcast. Und damit vielen Dank und schönen Abend noch.
Danke sehr. Dankeschön.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.